Also nochmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen Ivo Bastic, herzlich willkommen Reinhard Kanonier zu diesem Abend heute. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie da sind und dass wir in dieser Vielfalt, vorgestern haben wir noch über die heilende Kraft der Musik, in der letzten Woche über UFO-Religionen und davor über Mechatronik geredet, heute reden wir über Fußball und Kunst. Das ist auch gut so, weil es viele Gespräche gibt über etwas, was Expertenwissen und Austausch mit dem Publikum, glaube ich, auf was dieses Thema sozusagen für uns interessant macht und für Linz und Neun interessant macht. Ich möchte kurz meine beiden Gäste vorstellen. Wir haben uns ein, zwei Mal getroffen vorher in den letzten Tagen und haben den heutigen Abend nicht so richtig vorbesprochen, weil wir gesagt haben, es soll auch viel Spontaneität da sein und keinesfalls Fragen vorher irgendwie schon ausdiskutiert sein. Und es soll vor allem auch Gelegenheit für Sie da sein, an die beiden Experten Fragen zu stellen zu dem Thema Kunst und Fußball und die Begegnung dieser beiden wunderbarsten Dinge der Welt. Und von daher fange ich wirklich kurz mit der Vorstellung an. Ivo Bastic ist allen bekannt natürlich in Linz. Trotzdem sei es nochmal gesagt, er ist dreifach Fußballer des Jahres gewesen in den letzten Jahren. Er hat international gespielt. Ist auf Platz 2 in der Torliste der Bundesliga mit 186 oder 188 Toren. Sie wissen es wahrscheinlich auch nicht mehr so genau. Sie haben gebürtiger Kroate, sind in Split geboren. Sie haben in Kroatien Fußball gespielt. Das werden wir noch ein bisschen erfahren, wie die Anfänge waren bei Ihnen. Aber Sie sind dann schon 1991 nach Österreich gekommen, haben in Österreich in verschiedenen Vereinen gespielt. Auch das mache ich jetzt nicht detailliert. Sie haben beim NSV Duisburg gespielt, also Sie kennen das Ruhrgebiet. Sie haben auch in Japan gespielt und sind dann zurückgekommen nach Österreich und haben bei Graz gespielt, haben in der Champions League gespielt. Sie haben mir neulich berichtet, das müssen Sie heute Abend unbedingt nochmal erzählen, von dem Spiel in Manchester und gegen Manchester United, sowohl in Manchester als auch in Graz dann. Sie sind jetzt seit 2006 beim LASK.
Sie haben seit 2004.
Sie haben 50 Mal in der österreichischen Nationalmannschaft gespielt und haben da sowohl 1998 als auch bei der letzten WM für entscheidende Tore gesorgt. Sie sind offensichtlich in Linz, das habe ich ziemlich von Anfang an mitbekommen. Sie sind in Linz ein sehr, sehr anerkannter Fußballspieler. Ich erlaube mir als Werder Bremen-Fan, darüber haben wir ja schon gesprochen, dass Sie in der Hinsicht für mich fast so in Linz die Rolle spielen, die der von mir sehr geschätzte Marco Bode in Bremen gespielt hat. Also jemand, der auch über den Tellerrand des Fußballs hinausschaut und schaut, was in der Stadt, in der Umgebung, in der Stadt, in der Gesellschaft passiert und nicht nur den Sport im Kopf hat. Und von daher freue ich mich wirklich sehr besonders, dass Sie bei Linz 09 zu Gast sind, dass Sie im Kepler-Salon zu Gast sind. Und bevor jetzt die zweite Saisonhälfte beginnt, bevor es in 10 Tagen wieder losgeht mit einer wahrscheinlich ganz schön schwierigen zweiten Hälfte für LASK, da ist jetzt einiges aufzuholen und sozusagen dran zu bleiben. Aber auch da teile ich mit Ihnen die Sorgen, weil bei Werder Bremen läuft es auch nicht gerade rum im Moment. Sehr zu meinem Bedauern, 2 Niederlagen hintereinander zu Beginn der Rückrunde, das ist schon bitter. Was will man machen? Aber das Glück wendet sich wieder. Und der echte Fußballfan ist ja nicht nur dann Fan, wenn die Mannschaften gewinnen, sondern auch wenn es in der schwierigen Zeit ist. Und Sie haben Sie haben beim LASK angefangen, als er noch Zweitligist war, und schwupp waren Sie in der ersten Liga. Das hat mich auch sehr gefreut, dass ich hierher gekommen bin, weil am Anfang haben die Bremer schon gesagt, was, du gehst in eine Stadt, wo noch nicht mal ein Erstligaverein ist, und kaum war ich da, was anderes. Das hefte ich mir aber nicht an die Fahne. Gut. Ebenso bekannt in Linz und sozusagen ein Star in der Kunst- und Kulturwelt ist Reinhard Kannonier. Bist du auch dreimal zum Rektor des Jahres gewählt worden? Diesen Titel müsste man einführen wahrscheinlich. Österreichischer Rektor des Jahres. Aber auch du hast internationale Erfahrung, das verbindet euch schon mal. Reinhard Kannonier war natürlich hier in Linz an den beiden Universitäten tätig, an der Kepler-Universität und an der Kunstuniversität, zwischendurch eben in Florenz sozusagen, da würde sich auch jeder Fußballer nach hinten sehnen, oder?
Ja,
Fiorentina?
Fiorentina. Ja,
mal so, mal
momentan
so.
Momentan nicht schlecht.
Und Reinhard Kannonier ist bekannt als jemand, der in Linz im Kulturbereich, auch im kulturpolitischen Bereich, in den letzten Jahren entscheidende Weichenstellungen mitgestellt hat, auch für die Bewerbung von Linz als europäische Kulturhauptstadt, für den Kulturentwicklungsplan. Du bist Mitglied in mehreren Jurys, hast gerade sozusagen ähnlich wie der LASK viel Gegenwind, was universitätspolitische Entscheidungen anbetrifft. Und bist studierter Germanist, Kommunikationswissenschaftler, Philosoph, Soziologe, Historiker. Mhm. Zeitgeschichtler, also sind auch sehr reiche Erfahrungen. Und er ist vor allem, und das verbindet uns drei heute Abend hier, Fußballfan. Es ist so, dass oft, wenn wir uns treffen, nachdem wir uns am Anfang beschnuppert haben und wir auch gelegentlich nicht einer Meinung sind, was Kulturhauptstadt anbetrifft, oder waren und jetzt wieder sind. Ein verbindendes Thema ist in jedem Fall sozusagen zwischen uns der Fußball. Reinhard sympathisiert auch mit Werder Bremen, aber auch mit Borussia Dortmund, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Später.
Und ist jedenfalls jemand, der auch zwischen diesen beiden Welten, Fußball und Kunst und Kultur, hin und her wandert. Ich selbst bin Ulrich Fuchs, bekennender Werder-Fan, früher 1860 München. Damit sind auch die wesentlichen Stationen meiner Vita schon gesagt.
1860 ist erlaubt.
Jetzt übergebe ich erstmal das Wort, so haben wir es abgesprochen, an Reinhard Kannonier und ich mische mich dann wieder in euer Gespräch ein, wenn ihr mich dazu einladet. Reinhard.
Ja, ich habe jetzt natürlich die schwierigere Rolle, die der Kunst auch irgendwie ins Spiel zu bringen, im wörtlichen Sinn. Es gibt so gewisse Dinge, die ärgern einen. Oder, das ist falsch ausgedrückt, nicht ärgern einen, aber man hätte eigentlich gerne, dass sie nicht so sind, wie sie sind. Und eine dieser Dinge, von denen ich lieber hätte, sie wären nicht so, wie sie sind, ist dieses dauernde Ausspielen von Kultur auf der einen Seite und Sport auf der anderen Seite. Also, Uli hat schon gesagt, ich bin bekennender Fußballfan, die Mannschaft lassen wir jetzt einmal außen vor momentan, also vielleicht kommen wir dann noch darauf zurück. Also generell ist es ja so, dass in der Kunst-Community, wenn man das so sagen kann, es eine kleine Gruppe gibt, die wirklich fußballfanatisch ist. Ja, eine eher größere Gruppe, ja, ich sag schon, die mit einer gewissen Arroganz auf den Sport schaut und insbesondere auch auf den Fußball schaut, weil Fußball wird halt dann verbunden mit Rauditum in irgendwelchen Stadien, mit rechtsradikalen Parolen oder so weiter und das ist nicht sehr kompatibel mit der Kunstszene. Und umgekehrt ist es schon auch am Fußballplatz so, dass natürlich Kunst dort logischerweise keine große Rolle spielt und auch keine sehr großen Sympathiewerte hat. Und das war eigentlich die Ausgangsüberlegung für diesen Abend überhaupt. Stimmt das überhaupt so? Ist es wirklich so, dass Kunst und Fußball so weit auseinander liegen? Oder gibt es da nicht viele Keile, die da hineingetrieben werden zwischen diese beiden Bereiche, wo man den einen oder anderen Keil ohne weiteres wieder herausschlagen könnte? Ich mache jetzt keine historischen, keine Sorge, langen Geschichten. Aber also Fußball und Kunst hat auch eine Geschichte. Es gab in den 20er Jahren berühmte Künstler, die sich mit Fußball auseinandergesetzt haben. Willy Baumeister zum Beispiel. Für den war Fußball wirklich so die Inkarnation des modernen Menschen. Da ist Dynamik drinnen. Ja, da ist die Moderne kommt da zum Ausdruck im Sport und insbesondere im Fußball. Er war begeistert. Da gibt es auch sehr schöne Bilder davon. Und das ein halbes Jahrhundert später gibt es ganz berühmte Künstler, Markus Lüpertz, Josef Beuys, ja, der irgendwie diese Sinnlichkeit des Fußballs auch versucht hat darzustellen mit Installationen. Und andere, es gibt auch durchaus kritische Auseinandersetzungen mit dem Fußball. Also eine fällt mir ein oder habe ich noch irgendwie im Kopf, das ist von einer deutschen Videokünstlerin Ingeborg Lüscher. Man muss sich vorstellen, wir sind im Jahr 2000, ein sehr schöner Herbsttag, die Aktienkurse auf den Börsen gehen nach oben, Technologieaktien, ja, sind wirklich on top, an der Spitze, kaum mehr vorstellbar. Und an diesem schönen Herbsttag fahren ein paar Limousinen vor, aus diesen Limousinen steigen 24 Menschen aus, alle in Armani, glaube ich, Anzügen, jedenfalls in italienischen Designeranzügen mit Krawatte. Und die Leute, die dort, die sehen, die aussteigen, die denken sich, oh, super, da sind irgendwelche Manager, die haben jetzt ein Treffen und so. Und dann schauen sie auf die Beine und dann sehen sie plötzlich, ach, die haben ja Fußballschuhe an. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ja? Das war in Wirklichkeit eine Verkleidung zwischen zwei Profimannschaften, also St. Gallen und Grasshoppers. Und das Projekt bestand darin, diese beiden 15 Minuten gegeneinander spielen zu lassen, in Anzügen, in der Krawatte. Ja. Und wie schaut das dann aus? Na, nach 15 Minuten. Sie können sich alle vorstellen, wie das ausgeschaut hat. Das ist ein wunderschönes Video, das natürlich auch insofern kritisch ist, also sagt, oh, gut, also es gibt schon eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Managern und den Fußballern. Ja, also beide müssen schon richtig ran an die Sache, ja, müssen Tricks kennen, ja, müssen auch versteckte Fouls kennen und alles, was damit verbunden ist. Also durchaus eine kritische Auseinandersetzung. Und ich denke mal, ich mache es jetzt ganz kurz und werde dich dann bitten, dass du da irgendwie moderierend eingreifst, aber also in Wahrheit ist es so, dass ich glaube, dass das heimliche Geschwister sind, die Kunst und die Fußball, weil sie haben ein paar ganz wesentliche Dinge gemeinsam. Zum Ersten, beide üben eine Tätigkeit aus, und zwar wirklich mit dem ganzen Engagement der Person. Und es gibt kaum jemanden, der dafür stellvertretender stehen könnte als der Ivo Vastić, die für eine bestimmte Sache eintreten und die ausführen, wo die eigentlich sinnlos ist, oder? Also die keinen unmittelbaren gesellschaftlichen Zweck hat. Also da rennen heute halt die 24, das Spiel, ja, da rennen heute halt die 24 gleich hinter am Ball nach und dann ist es vorbei und so weiter. Direkt. Entschuldigung, und das mir. 22. Ja. Und bei der ja. Und bei der Kunst ist es so ähnlich. Ja, bei der Kunst ist eine Ausübung, die scheinbar keinen unmittelbaren Zweck hat. Das scheinbar kann man schon sofort in zwei Sätzen relativieren. Es gibt keinen Sport, überhaupt keine Aktivität auf der Welt, nachgewiesenermaßen, die mehr Leute mobilisiert als der Fußball weltweit. Und zwar ist das so weit über allen anderen Tätigkeiten, das ist fast unvorstellbar. Das heißt, der Fußball mobilisiert in seiner Zwecklosigkeit scheinbar ja Millionen. Das tut die Kunst nicht, aber die Kunst ist immerhin auch ein Medium, das immer wieder für gesellschaftliche Diskussionen sorgt, für Aufregungen sorgt und so weiter. Das heißt, sie bewegt auch die Menschen. Und wenn man denkt an die ganzen Debatten, die es ums zeitgenössische Kunst gibt und Hermann Nietzsche und Schüttel und so weiter, da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran an Diskussionen. Das heißt, beide Metiers bewegen die Menschen in irgendeiner Weise. Und zwar durchaus emotional. Und dann fragt man sich, warum? Warum spielt da so viel Emotion eine Rolle? Und ich denke mal, da kann man jetzt viele Gründe angeben, aber ein Grund ist eine Gemeinsamkeit, die ganz wichtig ist, und das ist die Unberechenbarkeit. Also es gibt im Fußball eine gewisse Unberechenbarkeit, es gibt in der Kunst eine gewisse Unberechenbarkeit. Und dahinter steht auch etwas, was ganz wichtig für beide ist, und das ist, ich sage es trotz dieser furchtbaren, es ist Kreativität in einer gewissen Weise. Und da kann man sagen, gut, also auf der einen Seite jetzt also Kreativität und Unberechenbarkeit, aber verbunden mit Regeln. Und jetzt sage ich den Fußballern, ja, also auf der einen Seite ist die Hardcore-Partie des Catenaccio, das ist ganz klar, dieses nur aus Regeln bestehenden Abwehrsystems, das kaum Freiräume lässt für Kreativität. Und auf der anderen Seite steht vielleicht eine brasilianische, weiß ich nicht, Dorfmannschaft, Chaos pur. Ja. Aber da kommen halt dann Leute heraus, ja, die kreativ sein können. Und in der Kunst ist es so ähnlich. Ja? Also man muss in der Kunst gewährleisten, dass die Ausbildung und die Leute etwas nicht verlieren. Und das ist die Kreativität. Ja? Die Fähigkeit, in Bruchteilen von Sekunden, ja, irgendwie etwas zu tun, was unerwartet ist. Das macht dann den wirklichen Unterschied aus. Künstler, Künstlerinnen oder Kunstwerke, die nur nach den Regeln gemacht werden, sind uninteressant. Da muss irgendwie gebrochen werden. Fußballspiele, die nur nach Catenaccio gespielt werden, sind uninteressant. Da muss was drinnen sein, was überraschend ist, was unerwartet ist. Und das ist eine riesige Gemeinsamkeit. Das war ja wahrscheinlich schon zu lang, aber es ist eine Liebeserklärung an den Fußball und an die Kunst.
Ja. Ich habe, wenn man das so weitertreibt, kann man für die Kunst dann allerdings sagen, gibt es zum Glück keinen Schiedsrichter, der abpfeift, oder?
Oh doch, oh doch.
Ja, ja. Ja. Ja, wo ist der Schiedsrichter
da? Ja, es gibt genug Schiedsrichter, von Kritikern angefangen bis zu öffentlichen Debatten und Diskussionen. Also.
Okay. Aber das stimmt schon, was Sie gesagt haben. Zum Beispiel, ich habe vor Jahren her geschaut, ich schaue auch gerne in Fußball, im Fernsehen, natürlich andere Liga befolge. Ich konzentriere mich jetzt nicht nur auf österreichische Liga, aber habe mal geschaut, italienische Derby, glaube ich, auch eine Spitzenmannschaft haben gespielt. Und das war für mich auch ein richtiges Schachspiel. Mhm. Und das Spiel war eigentlich vorbei. Habe ich andere Kanal geschaut, dort war das spanische Spiel. Mhm. Und das war total, das habe ich dann wirklich Freude gehabt, Fußball anzuschauen, weil das hat da wirklich gestanden aus viele kreative Spieler, viele gute Ideen, viele gute Kombinationen, was war vielleicht in Italien überhaupt nicht möglich, zu hart diese Catenaccio gespielt. Und das trifft auch natürlich Fußball, eine Liga ist immer attraktiver als den anderen, kommt drauf immer, was für Stil ist. Natürlich Brasilianer sind da, ich glaube, oder Südamerikaner, auch Argentinier sind sehr, sehr kreativ, sind nicht so diszipliniert. Ich glaube, das hängt auch irgendwie mit Lebensstil. Auf anderer Seite in Deutschland haben wir Ordnung im Leben, im Leben, Ausdauer, Kraft und so macht man im Fußball auch, aber anscheinend auch erfolgreicher als in Österreich. Also vielleicht in Österreich bei dieser Seite hapert, aber ich glaube, dass Das kommt auch schon von Nachwuchs her, wenn ich so ein bisschen beobachte, die Nachwuchs, wie die arbeiten, das wird ganz, ganz wenig zugelassen, wenn einer außer Reihe springt. Mhm. Das ist ein junge Jahre kreativ, aber naja, den muss man immer bringen in ein System, in ein Schema. Mhm. Und wenn er das folgt, dann ist er gut. Mhm. Und ja, das ist dann die Akademie, würde ich sagen, und das sieht man auch, angefangen von Stronach Akademie, es kommen immer wieder das gleiche Spieler raus. Mhm. Und ja, das sind meistens Mandeka.
ein Stürmer natürlich.
Aber einen Stürmer haben wir noch nicht so richtig, oder einen Mittelfeldspieler. Aber das ist, ich glaube, das hängt daran, auch mit Toleranz. Mhm. Wahrscheinlich ist in Kunst auch so, die Toleranz, ob man was richtig machen oder falsch. Oder im Fußball läuft das alles so flüssig und es ist sehr, sehr schnell. Muss man sehr viele Versuche machen, dass was klappt und schimpfen die dann wieder andere und der andere sagt, ja, dann versuche ich lieber nicht. Spiele ich ja sicher und keiner schimpft mit mir. Aber das ist immer, ich muss sagen, ja, das ist, ich kann reden von mir aus. Ich habe immer versucht, jetzt vielleicht passendes Wort zu diesem Kreis her, aber ich verwende ihn trotzdem. Das ist ja diese Scheißgefühl. Scheißegal Gefühl zu entwickeln. Ja. Ist mir egal, was die anderen denken, was die anderen was die anderen glauben oder ob sie jetzt klatschen oder pfeifen. Mhm. Ich muss was riskieren. Ich muss was versuchen. Ich traue mich auch. Ein Schuss von 40 Meter. Mhm. Also, mein, habe ich versucht sicher 50 Mal, aber einmal im Leben hat mir das gelungen. Mhm. Und das war unglaublich. Ja. Das war mein Gefühl auch unglaublich. Und das ist auch bei anderen Sachen. Man verschießt auch die von der Linie. Unglaublich, aber Ball geht rüber. Die anderen lachen, aber muss man immer versuchen. Und ich glaube, dass diese auch bei Künstlern, ich glaube auch dieses Gefühl, muss man sich was trauen, ja, muss man stehen hinter dem, was man tun. Und ich glaube, dass diese Sache auch verbindet.
Hätten wir noch ein drittes Kriterium: Unberechenbarkeit, Kreativität und Mut zum Risiko.
Ja.
Das ist, klar. Wäre auch so.
Also es gibt keine Kreativität ohne Mut zum Risiko. Also das ist, ich denke, unmöglich, nicht? Also wenn du nicht 40 Mal schießt und einmal triffst, dann.
Gott sei Dank, weil das sind verschiedene Situationen. Wenn er das hineinspielen würde, wäre ich schon längst unter die Dusche. Ja.
Das ist der Unterschied zwischen Kunst und Fußball. Ja, da gibt es schon auch Unterschiede. Künstlerin, Künstler muss schon 40 Mal versuchen können. Ja, und auch daneben. Ne, und dann das wegtun und wieder neu probieren und experimentieren. Aber das solltest du im Training mehr machen.
Ja. Aber der einzige Unterschied ist auch da zwischen den Fußballern. Die Künstler, wenn man jetzt schauen, zum Beispiel die Bilder, die meistens Preise erzielen, die, wenn die tot sind. Ja. Wenn sie nicht mehr da sind. Und das ist ja was, was vor der Jahre gemacht wurde. Und bei Fußball ist anderes.
Da gibt es ja so eine kurze Phase im Leben, die.
Nein, das ist ja das, was gestern war, das zählt nichts mehr.
Ja, das ist ja nicht wahr. Nein, das stimmt ja nicht. Das ist ja nicht wahr. Ja, also die Legenden, ja, der Begriff Legende kommt eigentlich aus dem Sport. Ja. Und die Legenden, du bist noch weit entfernt davon. Aber Pelé ist heute noch eine Legende in Brasilien. Und es gibt genug Legenden, Uwe Seeler in Deutschland und so weiter. Und von Prohaska, der ist auch noch jung, aber es gibt. Ne, also, ist nicht wahr.
Schon. Ja, ich denke an Weiterentwicklung. Und wenn ich denke nur an das, was habe ich gemacht? 98 oder früher, während der Zeit von der Champions League, dann wäre ich sicher nicht mehr Fußball spielen. Oder?
Warum
nicht mehr auf die Ebene.
Ach so, ja.
Weil ich habe versucht, immer das, was gestern war, zu vergessen und immer mich wieder auf neue zu motivieren und auch, weil ich glaube, in Kunst will man auch nicht nur eine Bild oder eine Rolle gut zu machen. Dann wollen wir, weil ich rede jetzt von meiner Erfahrung, ich bin 17 Jahre, sage ich mal, gleich gut. Bisschen mehr, aber schlecht war ich nie. Und ich habe versucht, auch diese Konstanz zu finden, weil das ist ja sehr schwierig im Fußball. Weil das ist, hängt da immer von der Verletzungen, Motivation ist immer wieder. Und das hat mir geholfen, auch zu dieser Gedanke, das was gestern war, das hilft sicher fürs Selbstvertrauen, wenn man gut machen. Aber zumindest zu vergessen und sich immer wieder neu zu motivieren und immer wieder die Leistung zu bringen. Und das ist nicht einfach, weil eigentlich als Fußballer, vielleicht wissen die das Leute nicht, die müssen jeden Tag auf der Grenze gehen. Mhm. Wir können nicht abschalten, heute mache ich wenig, weil wenn man nicht Leistung bringen im Training, dann bringt man im Spiel auch nicht. Mhm. Und das hängt immer wieder von der Leistung, die ganze Woche im Training, wie man dann dieser richtige Zeitpunkt, dann Wochenende, Spiel zu finden ist.
Unterschied zu uns?
Ja, schon. Also, unterm Strich nicht. Ja, weil unterm Strich,
Punkt ist,
ich. Ja, ich rede von dem Punkt. Ja. Unterm Strich ist kein Unterschied, weil wenn du in der Kunst letztlich deine Leistung, die Bewertung ist anders. Das ist schon klar. Ja, die lässt sich nicht so messen, wie bei euch, ja, mit irgendwelchen physischen Messgeräten und so weiter und auch nicht in Toren ablesen. aber natürlich auch in den Folgen des Überlebens. Ja? Also wenn jemand von der Kunst lebt, ja, dann musst du in irgendeiner Weise eine akzeptierte Leistung bringen, weil sonst kannst du nicht überleben in der Kunst. Und das ist verdammt schwierig. Ja, das ist auf einer gewissen anderen Ebene, das ist schon klar, ist bei euch, aber mindestens genauso schwierig wie im Fußball.
Spielt die Frage Team oder Kollektiv, also Fußball ist ja etwas, was Sie zwar alleine auch spielen können, irgendwie im Garten oder gegen die Torwand und so, aber meine, ohne die anderen elf macht da wenig Sinn.
Das ist ja das Schwierige zu kombinieren, würde ich sagen, weil auf einer Seite muss man individuell denken, dann muss man sich, wir können sich nur individuell weiterentwickeln. Und diese Individualität, die muss man in gewisser Zeit, muss man sich unterordnen, die Kollektiv. Und das ist ja, gibt es auch immer viel, im Fußball kann man sich auch verstecken. Das ist ja immer eine Frage, ob man Verantwortung übernehmen will oder nicht. Es gibt viele, so, was ich gesagt habe schon vorher, diese Gefühl, ob man sich trauen oder nicht, egal was die anderen machen, ob mir das gelingt oder nicht, und trotzdem auch an Kollektiv denken. Und aber zur Entwicklung, zur weiteren Entwicklung, wir können uns nur entwickeln über die individuelle Stärke. Und es ist aber über individuelle Arbeit, weil immer wenn wir in der Gruppe arbeiten, dann arbeitet man immer alle gleich. Aber schon wieder da gibt es auch die Unterschiede. Wie man machen gewisse Übungen. Einige machen mit 60%, andere mit 70%. Das ist so viel. Die einige gibt es, heute hat keine Lust, macht dann mit 50%. Andere sind immer motiviert und machen mit 100%. Und das summiert sich. Aber das ist immer Konkurrenzkampf. Sage ich immer, jeder ist überlassen, wie er natürlich will. Aber Konsequenz muss er dann selber tragen und auch akzeptieren.
Und das ist jetzt, sagen wir mal, Konkurrenz gibt es in der Kunst natürlich auch.
Na klar.
Das
Problem der Individualität ist natürlich ein anderes, das ist völlig klar. Ich meine, das Problem der Unterordnung, soweit ich das überblicke, hast du ja eher nicht gehabt in den letzten 10 Jahren. Also in deiner Rolle, ja, die du ausgeübt hast. Aber es gibt es natürlich, ja, das ist ganz klar. Das Problem, also das, der Balance zwischen Entwicklung individueller Fähigkeiten, dazu gehört eben Kreativität auch, und der Mut zu spontanen Entscheidungen und eben dem Spiel, das ein Kollektivspiel ist. Ja. Kunst ist kein Kollektivspiel in der Regel. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist es kein Kollektivspiel, sondern es ist ein individuelles Arbeiten, ja, und sich durchsetzen. Das ist sicher richtig. Ja, ich rede jetzt nicht von Orchestern. Also Orchester haben es noch viel schwieriger als Fußballer.
Weil?
Das schwöre ich dir. Also erstens hast du, wenn du bei den Bratschen sitzt, dann hast du hinter dir die Posaunen und du bist spätestens nach 10 Jahren hast du Probleme mit den Ohren. Ja, also das ist wirklich so.
Stäbchen kann man
also
nicht nehmen.
Nein, kann man nicht nehmen. Und die Unterordnung von Orchestermusikern unter den Dirigenten ist ein permanenter Kampf. Ja, das ist wahrscheinlich so wie beim, das ist stärker, ja, als beim Mensch, der die Schleife trägt auf dem Fußballplatz. Ja, und also der Kapitän der Mannschaft. Nicht? Das ist ein permanenter Kampf zwischen dem Orchester und dem Dirigenten. Und das ist, die Unterordnung ist da enorm wichtig. Und die individuelle Entfaltungsmöglichkeit ist durchaus vergleichbar. Du musst individuell gut ein Instrument spielen, ja, damit du überhaupt hineinkommst schon. In ein gutes Orchester, und so ist es auch bei einer Fußballmannschaft.
Ich habe auch immer so, als ich eine Zeit lang im Theater gearbeitet habe, in der Funktion des Dramaturgen, und es da auch so, ich spreche wieder von Bremen jetzt, so eine gewisse Nähe gab zwischen dem Theaterintendanten und der Fußballmannschaft, die haben sich gegenseitig, war das zum Nutzen beider, also die Mannschaft ist in die Premiere ins Theater gekommen und sind die Theaterleute ins Stadion gegangen. Dann gab es mal so ein berühmtes Foto, wo sich der Otto Rehhagel in einen Theaterfrack gezwängt hat mit Zylinder. Und der sehr korpulente Theaterintendant hat sich in Werder Bremen Dress gezwängt und das wurde abgelichtet und dann, also Theater trifft Fußball. Da habe ich aber oft gedacht, so bei Schauspielproben beispielsweise, gibt es einen Regisseur und dann die Schauspieler und irgendwann gibt es eine Premiere. Da habe ich oft gedacht, das ist schon ein bisschen auch wie Training eben, man übt, dreht und irgendwann gibt es die Premiere. Dann sitzt der Trainer auf der Bank und die auf der Bühne müssen spielen und müssen das Publikum gewinnen. Also sie müssen nicht eine andere Mannschaft besiegen, aber in gewisser Weise ist es auch so, entweder man gewinnt das Publikum für sich, für das Interesse, oder man merkt, es gibt keine Korrespondenz eben. Und da habe ich so gedacht, zwischen Theaterspiel und Fußball gibt es vielleicht eben ähnliche wie zwischen Orchester, Musik und den Regeln des Fußballs gibt es so eine größere Affinität als jetzt beispielsweise der individuelle Literat, der zu Hause sitzt und schreibt.
Ja, also ich möchte das jetzt gerade vertiefen nach Kunst sparten, aber vielleicht eine, also ich würde mir diesen spielerischen Umgang, ja, über den wir jetzt reden, der so wichtig ist, innerhalb der Kunst und auch innerhalb des Fußballs, auch zwischen diesen beiden wünschen. Ja. Ja, also zwischen der Kunst und dem Fußball. Ja. Das ist ein viel zu verkrampfter Umgang damit. Und wenn man sich anschaut, wie das passiert, also ich denke mir jetzt die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, da gab es rundherum eine Unmenge von künstlerischen Veranstaltungen, die aber alle relativ getrennt, also das Thema der heutigen Runde ist ja nicht originell, das gab es ja auch schon. Beispielsweise auch bei der Europameisterschaft in Klagenfurt, wo es hieß Kunst trifft Fußball, das war auf diesem Lindwurmplatz in Klagenfurt, wo halt irgendwelche Skulpturen waren, oder eine besonders perfide Art, ja, gab es in Wien, im Leopoldmuseum. Dort war nämlich während der Europameisterschaft ausgestellt Kunst aus Färöerinseln. Das ist ein also es gibt das ist schon spielerisch. Ja. Also das hat schon wieder einen Touch, der ganz gut ist. Ja. Aber was ich mir wünschen würde, ist ein viel entkrampfteres Verhältnis und nicht immer dieses Ausspielen, vor allem wenn es ums Geld geht. Es geht immer ums Geld und um Macht. Ja. Ja. Es geht um öffentliche Gelder und da schreiben die Sportjournalisten, warum wird dieses Kulturbau und so weiter. Und die Kultur schreiben, da wird und so weiter. Ja. Also das ist einmal eine Ebene, die gut wäre zu durchbrechen und einen besseren Umgang miteinander zu kriegen und zu sehen, naja, passt auf, Freundinnen und Freunde, da gibt es ja auch gemeinsame Ziele, die wir vielleicht haben. Ja.
Du meinst, man kann froh sein, dass an den Orten, wo die deutsche Nationalmannschaft in der EM aufgetreten ist, nicht eine Ausstellung war, Kunst aus Cordoba.
Wer war schlimmer? Wer war schlimmer?
Ich habe noch zwei Fragen, bevor ich, oder zwei Anregungen, bevor ich so ans Publikum dann auch gerne öffne. Also Reinhard Kanoni hat am Anfang beschrieben, dass es durchaus so ist, dass in der Kunst- und Kulturszene, in der wir uns bewegen, diese Zuneigung zum Sport oder zum Fußball, dass das etwas ist, wo man sich eher in der Minderheit befindet. Wobei ich denke schon, da hat sich in den letzten Jahren noch einiges geändert und bewegt. Ne? Das war vor 15, 20 Jahren war das nochmal sehr hermetisch. Heute ist ja so, dass es auch in anderen Kreisen mittlerweile auch für manche ist es fast ein bisschen schick geworden. Also ich denke da auch so an diese ausgebauten Stadien jetzt, die dann so VIP-Bereiche haben, wo oft die Leute hinter Glas sitzen und eigentlich mit dem Laptop ihre Geschäfte machen, nebenbei ein bisschen Fußball gucken.
Ja, aber die haben eben Fußball.
Die haben eben Fußball.
Das ist ja nicht das, was ich meine. Ja. Das interessiert mich ja nicht.
Aber das ist
trotzdem... Ihr braucht es, ja, das ist mir schon klar.
Trotzdem so,
auch wir brauchen solche Leute, ja, die eigentlich mit Kunst nichts am Hut haben und trotzdem bereit sind.
Trotzdem so, dass das auch in so einem Kulturhauptstadt-Team ist auch so, dass es die absolute Minderheit ist, die da was von Fußball versteht. Einige mögen Fußball, verstehen aber nichts davon. Und dann gibt es so ein paar, die verstehen was davon und mögen es auch. Wie ist das in der Fußballwelt? Also wie würden Sie das beschreiben, Ihre Erfahrungen jetzt aus verschiedenen... Gibt es da gegenüber, also bei einer gewissen Reserviertheit gegenüber Politik sind sich ja die meisten Menschen einig und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Entschuldigung, Erich, aber ist so. Aber bei den Fußballern haben die so... In der Regel da, ach, mit Kunst und Kultur will ich nichts zu tun haben?
Ich glaube nicht. Es ist ja immer dann individuell, würde ich sagen. Obwohl wir als Nationalteam, wir waren immer in Wien, haben wir immer dann entweder Musical oder Theater immer besucht als eine willkommene Abwechslung. Und waren wir immer gerne dort, war immer die Stimmung nachher, war immer dann auch positiv und das war auch willkommen geheißen. Und von dem her, was halt zumindest die Nationalteam trifft, ich glaube, das war kein Problem. Obwohl gibt es auch einige, ich glaube, viele Sportler gibt, dass die auch sich mit Kunst auch befassen. Ich habe auch einen Freund in Kroatien, der ist ein Tormann bei Dinamo Zagreb und er sammelt, ich glaube, die Bilder und reist da durch die Welt. Und gibt es immer wieder die Leute.
Wie ist es bei Ihnen persönlich? Haben Sie so eine bestimmte Vorliebe, dass Sie sagen, Theater oder Musiktheater oder Musik oder Literatur oder Museum, bildende Kunst oder?
Ich lese gerne, würde ich sagen. Ich schaue immer. Ich lese gerne, versuche ich auch die Zeit mit Lesen zu verbringen. Das hängt vielleicht jetzt, dass ich ein bisschen älter geworden bin und weniger laufen kann. Früher könnte ich mehr laufen und dann war ich nur am Fußballplatz. Aber jetzt habe ich, sage ich mal, mehr Zeit und das ist immer.
Und Sie lesen in beiden Sprachen natürlich, ne?
Auch Deutsch, Kroatisch und das.
Und so die zweite Frage, die ich noch zu stellen wollte, ist tatsächlich die, so, also weil Sie anfangs hatten Sie auch gesagt, also wir so ein bisschen die Tour durch den Weltfußball gemacht haben. Sie haben umgeschaltet von einem Spiel, wo die Italiener mit Catenaccio gespielt haben und es eigentlich eher wie ein Schachspiel war, zu den Argentiniern, wo es eher
Spanier, wo es eher
kreativ war. Und dann die angeblich ordentlichen Deutschen und so weiter. Glauben Sie, ja, ich halte das immer für eine deutsche Sekundärtugend, die auch zu, wie man aus der Geschichte weiß, zu Abwägen führen kann. Glauben Sie, dass das, oder glaubt ihr beide, dass das noch, also nationale Eigenart von Fußball, das stimmt ja so, ne? Also die Engländer kämpferisch, die Deutschen, eben die deutsche Dampfwalze hieß es mal, die Italiener verspielt. Es sind ja Mannschaften immer mehr, wenn man sich jetzt auch Nationalmannschaften anguckt, jetzt spielt zum Glück der Özil auch in der deutschen Nationalmannschaft und nicht in der türkischen, also ich finde das jedenfalls prima. Ja. Das mischt sich ja jetzt immer mehr. Und gibt's noch sowas wie eine Eigenart des Fußballspiels, Spiels?
Also du sagst dann, weil du kennst dich besser aus. Aber ich glaube nicht, also bei diesen Top-Mannschaften, wo überhaupt 8 Nationen von 11 Leuten sind, da spielt das nicht mehr so eine Rolle. Ich glaube aber schon, und der Ivo hat eh angedeutet am Anfang, dass sowas wie eine Mentalität eine Rolle spielt, in dem Sinn, dass es um Lebensstile geht. Also ich glaube, dass im Süden und Italien der Catenaccio ist ein bisschen eine Ausnahme, sage ich, weil er entspricht eigentlich nicht dem italienischen Lebensstil. Das ist eines der großen Phänomene. Ja, warum gerade in Italien, verstehe ich bis heute nicht, muss ich ehrlich sagen. Manchmal sieht man auch aufblitzen, dass in Italien sehr wohl auch kreativer Fußball, muss ich schon sagen, nicht, gespielt werden kann. Aber das ist irgendwie die Ausnahme. Nicht? Aber ansonsten ist es, glaube ich, eine Frage der Lebensweise. Und generell ist es halt so, dass in südlichen, das ist keine nationale Frage, sondern eine Frage der Lebensweisen. Und da glaube ich, dass in südlicheren Ländern einfach größere Freiräume gegeben werden, um sich zu entfalten, schon bei den Kindern. Also in Italien dürfen heute Kinder laut sein. Ja, und die haben auch die besseren Opernsänger, ja, und in Spanien auch, ja. Das hängt einfach damit zusammen, weil die mehr aus sich heraus dürfen und dann entwickeln sie bessere Stimmen, das ist jetzt ist schon klar, aber das hat schon damit zu tun mit Lebensweisen. Deswegen glaube ich grundsätzlich schon, dass eher in den Ländern, ist ja kein Zufall, von der ganze Gürtel von Brasilien über Spanien und so weiter, ja. Griechenland lassen wir jetzt einmal weg. Ja, der Rehhagel und so.
Der Rehhagel.
Aber also ich würde weniger nationale. England ist ein Sonderfall. England ist das Mutterland des Fußballs, ist außerdem eine Insel, nicht? Das ist sowieso schwieriger. Und die haben natürlich einen sehr eigenen Spiel entwickelt, der faszinierend ist, überhaupt keine Frage. Nicht? Also das ist meine.
Obwohl muss man sagen, dass jetzt gerade Werder Bremen vielleicht nicht jetzt in dieser Phase, aber in Priya auf jeden Fall sehr, sehr kreativ, sehr, sehr kreativ für mich gespielt hat, sehr offensiv und natürlich sind die auch die Südamerikaner da mit Diego Pizarro, hinten auch Naldo. Und die glaube ich, toll. Aber sieh mal, dass alle versuchen auch irgendwie, die auch Brasilianer, Argentinier, weil die haben einen anderen Stil, einen anderen Lebensstil als ich kann sagen, von meinem Lebensstil damals in Kroatien. Ja. Ich bin auch auf der Straße gelebt. Auch. Ja. Ich bin richtiger Straßenfußballer. Dort habe ich Fußball gelernt und Vorteil war für mich, dass ich keine Trainer gehabt habe, weil wir unter Freunde waren. Und könnte ich machen, was ich will. Ja. Auf andere Seite haben wir jetzt in Österreich Kinder, dass sie spielen nur bei Verein. Mhm. Und der Trainer sagt ständig, mach das, mach das, mach das. Sie haben heute Programm, sie machen das, machen sie das durch und gehen wir. Mhm. Und das ist, ich glaube, nicht der richtige Lebensstil. Die sind, ich glaube, länger in der Schule, haben immer was zu lernen und bleibt auch weniger Zeit auch außerhalb. Was Herr Kanonier gesagt hat, auch die Kinder in Österreich müssen auch ruhig sein, weil ich weiß, meine Kinder sind zwischendurch laut in eigenen Garten und der Nachbar beschwert sich.
Das fördert nicht
die Unverschämt ist das, dass die laut sind auf der Straße oder in eigenen Garten. Ja. Sie beschweren sich und das ist dann auf andere Seite kommen die von ihnen Kinder und gehen mit Roller drüber und das geht. Aber wenn er Fußball ist und habe ich leider auch Erfahrung gehabt, und meine Kinder spielen, gehen mit Fußball und dann kommt der Nachbarin und sagt, wenn sie wollen Fußballmannschaft machen, dann gehen sie oben in Linzer Stadion, oben gibt es schon eine Mannschaft. Dann machen sie dort eine Mannschaft. Und das ist, ich glaube, was spricht da Toleranz, Lebensstil? Oder ich weiß, wir haben viele Fenster kaputt gemacht, aber haben
wir Was war Ihr erster Verein, den Sie gespielt haben?
Mein erster Verein, das heißt Adria Chem und das war fünfte Liga. Aber ich habe angefangen, sage ich mal zum Glück, erst mit 12 Jahren. Und bis 12 Jahre habe ich auch Fußball gespielt. Und ich habe mich irgendwo gesehen, weil Schule hat er gespielt und ich war wirklich gut. Mhm. Die haben gesagt, wo spielst du? Die Junge spielt gut und wo spielst du? Und ich sage, auf der Straße. Mhm. Und ich sage, möchtest du nicht gerne einen richtigen Verein spielen? Und ich sage, okay, kann ich versuchen. Mhm. Mein Vater und Mutter haben das nicht erlaubt, weil sie haben gedacht, es ist noch zu früh. In dieser Zeit war das so, das war Ewigkeit her. Ja. Aber ich bin gekommen zum Training, muss ich sagen, mir war das langweilig. Mhm. Ich wollte weg. Nur gesagt, mehr Spaß habe ich auf der Straße mit eigenen Freunden, da mache ich, was ich will. Ich muss da machen immer alles, was die anderen wollen. Ich habe Nimmung gehabt. 20 Minuten auf der Mauer zu schießen, mit Mauer zu passen, Innenseite, Vollriss, Außenseite, Umdrehungen. Aber schlussendlich hat er das auch trotzdem was Gutes. Im Nachhinein, so habe ich auch bekommen, meine Schusstechnik. Ja. Also sie danach viele fragen, von wo kommt er das? Ja.
Ja. Sie haben immer so von vornherein so eine Affinität zum Sturm gehabt, die irgendwie Torwart oder Verteidigung oder
eher zum Stürmer. Ich wollte befreit nach vorne spielen. Hinten hat mich nie interessiert. das ist auch immer bei Stürmer muss man auch diese von der Gedanke her, jetzt gibt es viel, man muss schnell umschalten. Mhm. Aber wenn ich zum Dribbeln gehe und ich habe 2, 3 Verteidiger vor mir, ich muss mich schon konzentrieren und mit Gedanke schon gehen, ich komme da vorbei, ich muss da durch. Viele Trainer wollen, aber wenn du Ball verlierst, schnell umschalten und laufen zurück. Aber das geht nicht so schnell. Zumindest bei mir ist er nicht so schnell gegangen. Und darum habe ich immer versucht, dass ich nicht umschalten muss und zurücklaufen.
Sondern die Ziele vom Gerade Ort.
Überlaufe ich lieber die 3.
Super. Vielen Dank erstmal für diesen kleinen Ausflug, den wir hier vorne gemacht haben. Jetzt würde ich gerne, dass Sie aus dem Publikum ein bisschen Gelegenheit haben, Herrn Kanonier, Herrn Vastitsch zu fragen oder die beiden und so ins Gespräch zu kommen. Da gibt es den Sebastian Knopp, der auch diesen wunderbaren Film zusammengeschnitten hat vom Anfang. Und der
nicht funktioniert hat.
Der bei 563. Minute funktioniert hat. Und der hat ein Mikrofon. Nicht, dass wir uns nicht verständigen können, aber wir zeichnen es auf. Sie können es dann auch auf unserer Website www.kepler-salon.at nachlesen, was heute Abend geredet wurde. Oder können Sie jemanden schicken in Duisburg oder Kroatien. Und von daher, erstmal, wer möchte etwas fragen oder anmerken, kommentieren? Es gibt ja beim Fußball bekanntlich immer sehr viele Experten.
Genau, also meine Kollegin Silvia Keller hat auch ein Mikrofon und natürlich auch für die Übertragung ins Gasthaus Kanzel, dass die Herrschaften uns verstehen.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo ich mich einordne. Also ich arbeite einerseits auf der Kunstuniversität, aber ich bin auch ein Fußballspieler, zumindest hobbymäßig zu Hause, und ich liebe das sehr, das Ganze. Bin aber kein Profi, der das wirklich versteht, vielleicht auch nicht bei beiden. Allerdings möchte ich noch eine Anmerkung machen. Ich glaube, es gibt noch einen Unterschied, das würde mich auch interessieren, was Sie sagen, Herr Kanonier, dazu, was Fußball und Kunst noch unterscheidet, was ich auch glaube, was Fußball oder Sport ganz allgemein von anderen Bereichen der Gesellschaft unterscheidet, wie zum Beispiel die Wirtschaft, und das ist die Authentizität im Moment. Also, und das ist wahrscheinlich auch diese Tatsache, die eben auch die Mobilisierung ausmacht im Sport. Also die Direktheit des Moments, die sozusagen jetzt genau passiert, und entweder bin ich dabei oder nicht, und die dann mit Emotionen total durchwachsen ist. Und das macht genau den Sport aus und wahrscheinlich auch das Phänomen. Also das ist eins dieser berühmten Phänomene des Sports meiner Meinung nach. Und es gibt nichts Grandioseres, wenn Männer vor Glück weinen, oder manchmal müssen sie leider auch weinen, weil sie verloren haben, und das begeistert einfach Millionen über den Globus. Und da ist es in der Kunst anders und natürlich auch in der Wirtschaft und in der Politik, und diese Authentizität macht es aus. Man sieht das immer wieder bei Phänomenen von Politikern, zum Beispiel jetzt jüngst in Amerika haben wir es erlebt, wo man dann so gern auch, so skeptisch man schon ist, glaubt, der ist jetzt authentisch, und das springt über und die Menschen sind global begeistert. Ja. Danke.
Also da muss ich jetzt doch ein bisschen differenzieren zwischen Künsten, weil, also ich glaube auch, dass das total wichtig ist, die Frage der Authentizität, ja, weil das ist eine Live-Geschichte. Das ist eine Geschichte des direkten Erlebens in dem Moment, wo das passiert. Kann auch vor dem Fernseher. Also ich kann auch vor dem Fernseher heulen. Wann, ja, also, egal, jetzt ob im Stadion. Im Stadion ist natürlich eine ganz andere Situation. In einem Museum ist die Situation natürlich völlig anders, weil da steht sich nicht. Aber man kann in ein Orchesterkonzert gehen und da sitzen Leute drinnen, die haben die zweite von Mahler oder ein tolles Popkonzert gehört, und dann fließen auch Tränen oder vor Freude oder wie immer oder als Erlebnisfaktor. Ja. Also das ist im Theater auch, ja. Also es ist, man muss da unterscheiden zwischen der Bildenden und der Architektur und alles, und Design und so weiter. Ja. Da stimmt es, ja, aber bei anderen Kunstarten ist das, die Authentizität schon stark und wichtig. Sogar so wichtig, dass, ich sage nur ein Beispiel, weil das oft absurd ist. Also die Leute hassen zum Beispiel, die meisten hassen zeitgenössische sogenannte ernste Musik oder klassische Musik. Ja, das kann man sich nicht anhören. Und das ist also, wenn man es im Radio auftritt, und so, da hört man das und dann schaut man ab, auch ich, obwohl ich das höre, also das ist sehr schwer. In dem Moment, wo die Leute im Konzertsaal sitzen und sehen, wie das erarbeitet wird, ist völlig eine andere Situation. Ja? Und da sind die Leute dann wirklich dabei und erleben das, was sie jetzt Authentizität nennen. Ne? Und das stimmt, und das ist ein Riesenvorteil, insbesondere natürlich beim Fußball, wie gesagt, gegenüber allen anderen Sportarten, ja, weil das wirklich auch ein Kollektivsport ist. Ja. Und das spielt, glaube ich, auch noch einmal eine Rolle. Ja. Mit all diesen Ambivalenzen der individuellen Brillanz von Fußballern und gleichzeitig dieses sehr kunstvolle Zusammenspiel, ja, wenn es wirklich gut ist.
Also Authentizität, und ich glaube auch, dass das Live-Erleben, sei es nun im Stadion oder zu Hause, ich würde mir beispielsweise wahrscheinlich sehr ungern oder nie ein Spiel aufzeichnen, von dem ich weiß, wie es ausgegangen ist, am nächsten Morgen auf Video.
Uninteressant.
Müssen Sie wahrscheinlich machen. Aber die Fußballtrainer nötigen Ihnen das auch, dass man da nochmal nachträglich Spielzüge oder sonst was. Aber wenn man schon weiß, wie es ausgegangen ist und so, dann schaut man sich ein Fußballspiel nicht nochmal an. Bei einer Aufführung eines Konzerts im Fernsehen oder Theater ist es schon wieder ein bisschen anders, das tut man dann doch. Ja.
Sie hatten eine Frage. Außer man will sich weiterbilden und dann schaut Analyse.
Okay.
Genau. Das ist, ich glaube, sehr wichtig, dass man das auch, dass man dann sehen, weil oft, sagen wir, im Spiel direkt drin und sieht man ganz anders, als in Wirklichkeit ist.
Ja.
Und das ist auch sehr wichtig, dass man dann auch sehen auf das Bild, wie war in dieser Position und was könnte man vielleicht verbessern, was man, obwohl gibt es da auch einige, wo sie sich sehen im Fernsehen, so, bei Fehler, das bin ich nicht, ich glaube. Das war ich nicht, das war ein anderer.
Ja, das war eine höchst amüsante Darbietung jetzt. Das Thema heißt Fußball trifft Kunst. Na, hat es jetzt getroffen oder nicht? Was ist das Ergebnis jetzt?
Unentschieden.
Näher gekommen.
Wir gehen erstmal die Verlängerung. Schauen wir mal. Unter Umständen müssen wir zum Elfmeterschießen. Das ist eine Frage.
Ich möchte gerne kurz auf den Ausbildungsaspekt zurückkommen, den Sie gerade angesprochen haben. Sie hätten lieber auf der Straße weitergespielt und sind dann, haben das ein bisschen kritisiert, dass bei Vereinen schon in jungen Jahren sehr viel mit, dass man in ein System hineingepresst wird und ähnlich. Ich habe nie eine Fußballausbildung genossen und bin jetzt Hobbyfußballer. Da vorne sitzt einer von meinen Fußballkollegen, der hat eine Ausbildung genossen, der spielt mir bis heute jedes Mal aus. Ich muss mich immer noch runterbloggen, weil ich nicht so stoppen kann, weil ich nicht so einen Haken zusammenbringe. Auf der anderen Seite, in meiner Funktion als Klavierlehrer, stehe ich vor dem umgekehrten Problem, vor dem gleichen Problem, wie sehr presst man junge Menschen in der Kunst sofort in ein System rein, wie macht man es richtig? Wenn ich es nicht mache, dann können sie nie Konzertpianist werden. Wenn ich bei den Sechsjährigen sofort auf die Zechen steige, dann verlieren sie jede Kreativität. Gibt es da vielleicht von Ihnen
Patentrezept.
Danke.
Naja, was Fußball betrifft, über Klavier kann ich jetzt nicht reden, aber was Fußball betrifft, sind immer... Ja, das, was Sie gesagt haben, über Ball stoppen, das habe ich erlebt in Deutschland zum Beispiel. Mein Freund oder mein Landsmann war auch mit mir bei Duisburg, das haben wir erlebt in Duisburg. Und er sagt, er war so technisch begabt. Und er sagt, schau jetzt, merkt ihr das? Und ich habe wirklich geschaut. Er sagt, da einer bekommt den Ball springt da 2 Meter. Und er kommt zu Gegner und er geht und gleich rutscht und alle schreien, super, wow, ausgezeichnet. Mhm. Er sagt, bei mir kommt der Ball, bleibt der Picken, aber keiner sagt was. Und das ist auch das, immer wie man schauen, sage ich mal. Man kann kritisch schauen, aber auf Ausbildung wahrscheinlich sind sie nicht rechtzeitig gekommen. Zum Fußball, weil ich glaube, in Kunst auch ist er immer besser, wenn man jemals früher bei Klavier spielen, jemals früher anfangen, desto sind wir auch besser nachher. So ist auch im Fußball, gibt es gewisse Alter, wo dafür, sage ich mal, für Koordination, und das ist auch sehr, sehr wichtig im Umgang mit Ball, die koordinative Fähigkeiten sind auch sehr, sehr wichtig und die sind auch in die jüngeren Jahre Technik zu lernen, weil oft ist er, sage ich mal, umgekehrt. Die lernen früher Kraft und dann lernen die Technik nachher. Mhm. Und das ist, ich glaube, dass man überall zuerst Technik lernen muss und dann kommt da die Rest. Ja.
So ganz sicher bin ich mir nicht. Also wir sind sicher einer Meinung, man muss Technik lernen, das ist klar. Pianist muss Technik lernen, der Fußballer muss Technik lernen, sonst bleibt der Ball nicht picken. Ja, oder das ist ganz klar. Aber es sind die Beispiele, wie eben auch du das gesagt hast früher, dass wenn man eine bestimmte Phase hat, in der Kindheit zum Beispiel, ja, wo man sehr viel frei agieren kann, das nimmt man ja mit.
Das nimmt man immer mit.
Ja, und das ist auch in der Kunst so, egal was man macht. Ja. Das heißt, Es braucht jedenfalls diese Freiräume. Und jetzt traue ich mir nicht sagen, wann die genau sein müssen in den Lebensläufen. Natürlich gibt es Obergrenzen, das ist klar. Aber ich wäre da ein bisschen flexibler, was die Freiräume anlangt, weil du selber bist ja ein gutes Beispiel eigentlich dafür, ja, dass das erst später eigentlich sozusagen in ein Korsett gepresst
wird. Ich habe das gut gelesen, weil nach dem Training bin ich auf der Straße Fußball gegangen
spielen. Ja, oder das ist doppelt, halt besser, nicht? Das ist schon klar. Nicht? Aber es gibt Beispiele von jungen Pianisten, ja, die gedrillt werden und so weiter, und die, wenn sie nicht eine Freiphase haben, ja, dann gibt es irgendwo einen Stopp. Ja, also sind auch Berühmte drunter, meiner Meinung nach. Ja. Da ist dann die Phase der Kreativität kaum mehr zu merken, ja, weil das einfach nicht mehr spielerisch, nicht mehr diese Freiräume ausloten kann, ja, der zwischen den Noten sind oder zwischen den Beinen der Gegner. Ja, das ist so.
Bisschen weitere Euro für die nächste.
Ja, da vorne. Da vorne. Ich komme zu Ihnen.
Welches war für Sie eigentlich die schönste Fußball-WM? Ich habe in Erinnerung 1986 Diego Maradona, das Tor gegen England. Welches war für Sie der Höhepunkt der Fußball-WM-Geschichte?
Das ist jetzt schwer zu sagen, weil jede Weltmeisterschaft bringt da was Neues mit sich. Das sind immer wieder diese Systeme, was sie immer sich erfunden werden, aber oft dieser, sag ich mal, Japaner machen so, wer im Moment Weltmeister ist, dann holen die nächsten 4 Jahre immer die Trainer von diesem Land und die Spieler. Das ist ja so bei Japaner, aber ich finde, das gibt viele verschiedene Wege, erfolgreich zu sein. Das ist ja nicht jetzt nur ein System, nicht nur eine Weltmeisterschaft, weil jede Weltmeisterschaft hat da was gehabt. Für mich ist da zum Beispiel in Erinnerung geblieben die Europa, eine Europameisterschaft, wo da Holland dominiert hat mit Van Basten, mit Ruud Gullit, mit Rijkaard und das war wirklich auch genial, die Tore, was haben die gemacht und auch nachher die Zeit, wo die drei bei Mailand gespielt haben und das zeigt, dass das nicht Zufall war, das sieht man auch, was drei Spieler ausmachen können mit höchste Individualqualität und auch die waren als eine richtige Mannschaft. Und ich glaube, jetzt ist es schwer zu sagen, das gibt es auch auf anderer Seite für Taktiker. Für Taktiker, die sagen, die letzte Weltmeisterschaft war in Deutschland super, das war taktisch gespielt. Und das ist ja, aber
was ist die erste WM, an die Sie sich erinnern können, die Sie im Fernsehen gesehen haben? 1969 sind Sie geboren. An 1970 können Sie sich nicht erinnern?
Nein, kann ich mich nicht erinnern. Und dadurch, dass ich auch damals im Sozialismus gelebt und im Kommunismus gelebt habe, das hat ein bisschen länger gedauert, bis auch noch Fernsehen gekommen ist.
Aber 82 an die WM, ist das schon eine Erinnerung? Oder 86 war sie in
Mexiko war mir ja schon, aber ich kann mich nicht so richtig erinnern jetzt an den Inhalt. Ja. Obwohl muss ich sagen, früher als Kind habe ich nicht gerne die Spiele geschaut. Ich konnte nicht Spiele anschauen. Nicht einmal im Stadion, nicht einmal im Fernsehen. Ich habe gesagt, in dieser Zeit gehe ich lieber Fußball spielen. Mhm. Dann bin ich selber Fußball gegangen. Das war mir irgendwie Zeitverschwendung. Weil so viel Zeit habe ich nie gehabt.
War das bei dir? Deine erste WM?
Also weiß ich nicht mehr, ja, ich bin leider sehr. Man in den 60er Jahren.
Ne? Ich weiß noch genau,
1966. Natürlich Wembley-Tor ist klar, richtig. Ja.
Dann 1970 fand, war eine.
Aber wahrscheinlich wegen Tor. Lange Diskussionen nachher.
Ja, genau. Aber das wissen Sie ja auch. Obwohl Sie ja, dann noch gar nicht gelebt haben.
Oder wegen einem Spieler oder einem Tor. Das ist die Frage, wie man das bewertet. Also, ob man eben sagt, okay.
Ja, bitte.
Haben Sie nie als junger Spieler ein Vorbild gehabt? Also für mich war das immer der Maradona mit ich habe versucht nachzuahmen und so zu bewegen wie er, oder das eine Tor da gegen England, wo er 5 England überspielt hat und fast geschwebt ist durch die Reihen der Gegner. Hat sowas bei Ihnen nicht gegeben?
Zumindest bei Ihnen physisch Spaß. Das haben Sie geschafft. Ja. Jetzt weiß ich nicht, technisch
provoziert. Das ist ganz klar.
Technisch weiß ich nicht, aber ich habe so mein Lieblingsspiel, aber auf jeden Fall Marco van Basten. Muss ich ehrlich sagen, weil bei ihm hat mich das fasziniert. Er könnte auch Tore machen, aber der hat auch gespielt für die Mannschaft und war nicht so ein Egoist sozusagen. Nur, dass er Tore geschaut hat, weil sonst er hat auch spielerisch überzeugt und auch als Golgatha und auch als Person.
Meiner war der Georgi Best. Der hat nämlich ein Bier getrunken an der Outlive und dann
war unglaublich.
Das war die hohe Zeit.
Das war die andere Zeit.
Ja, ich würde gerne von beiden Herren die Meinung wissen zum Thema Intelligenz in Kunst und Fußball. Man hört oft, ein Fußballspieler spielt intelligent. Man hört aber eigentlich nie, dass ein Maler intelligent malt.
Ist das überhaupt der richtige Begriff für Kunst und Fußball? Reinhard.
Also ich glaube, in beiden Fällen trifft das nicht zu. Das versucht eben zu sagen, ja, dass es in Wahrheit eben sehr viel Frage von Intuition ist. Also was ist Intelligenz? Ja, es gibt ja nicht eine Art von Intelligenz. Ich weiß nicht, was Sie jetzt darunter verstehen. Also wenn jemand das Pariser Telefonbuch auswendig kann, dann ist das auch eine spezielle Art von Intelligenz, die wir nicht haben. Aber
Intelligenz gleich. Ist Intelligenz eventuell gleichzusetzen, in dem Fall mit Kreativität?
Da es so unterschiedliche Begriffe von Intelligenz gibt, übrigens auch von Kreativität, tue ich mir da wirklich schwer darauf zu antworten. Aber ich würde sagen, die Klammer ist schon die Kreativität. Und zur Kreativität gehört natürlich auch eine gewisse Spielintelligenz. Ja? Spielintelligenz, und zwar in beiden Fällen. Bei Kenntnis der Regeln, bei und so weiter, den Basics, die man haben muss, ja. Aber was dann wirklich sozusagen das drüber ausmacht, ja, das ist dann eine Spielintelligenz. Was immer das jetzt bedeutet.
Ja, also vielleicht ähnlich wie beim Schachspiel eben, auch so 2-3 Züge vorausdenken oder sogar mehr und einen Plan.
Also der Schach ist wahnsinnig verschult. Ja? Also der Spielraum, den es beim Spitzenschach gibt, ja, ist so eng. Mhm. Ja, die tun vorher mal 2 Tage oder 2 Wochen lang, also wirklich nur beinhart, noch gnadenlos sich niedermatchen, kaum ohne Spielräume. Und irgendwann einmal passiert dann was, das ist schon klar. Also ich bin selber nicht so ein Fachmann im Schach, aber ich sehe schon einen Unterschied zwischen Schach und Fußball oder auch Kunst. Ja. Also das muss schon ein bisschen freier sein, flexibler sein, risikoreicher sein. Schachspieler lieben das Risiko nicht. Ne? So Bobby Fischer vielleicht oder so.
Darf ich? Ist es nicht auch...
Ja, das ist auch, was schon gesagt hat, was ist jetzt die Frage von die Definition von Intelligenz. Man sagt, zum Beispiel, viele haben sie gesagt, zum Juli Prilasnik, der hat sehr intelligent gespielt, für mich auch. Vielleicht nicht, er hat er geschafft, aus seiner Möglichkeit ein Maximum rauszuholen. Und das ist auch ein, würde ich sagen, auch eine Art von Intelligenz. Er hat da genau gewusst, was er kann, was er nicht kann. Und so hat sich dann benommen und so hat er das auch gespielt. Und er hat auch gebracht, was er keiner geglaubt hat, dass Anžely Prilaznik im Team spielen wird. Ist, ich glaube, einzige Spieler in österreichischer Fußballgeschichte, dass er positive Bilanz im Team hat. Ich glaube, er hat da 10 Siege und ein Unentschieden.
Du hast nicht zu glauben.
Und ist auch, okay, das ist jetzt private Intelligenz. Aber er hat das auch, sag ich mal, auch im Fußball. Obwohl auf anderer Seite, was er von ihm nicht ganz intelligent war, wo könnte man vielleicht die Meisterschaft verlieren. Er hat auch einmal Hänger gehabt oder in 10 Minuten vor Schluss mit der Hand Ball genommen hat in 16 Meter, obwohl kein Gegner weit und breit war. Und wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen hätten, da ist er die alte Sturmfans. Ich glaube, er kann sich ganz gut erinnern. Ich glaube, dass wir dann auch einen Titel weniger gehabt hätten. Auch voll. Ende gut, alles gut. Gilly, sehr, sehr intelligent.
Da ist auch ein Unterschied zwischen der privaten und der beruflichen.
Ja, ja,
toll. Muss ich mir merken. Ja.
Ist es nicht auch so verbindlich, dass zum Beispiel alle besser wissen, wie etwas funktioniert, sowohl im Fußball als auch bei der Kunst? Bei der Kunst heißt es plötzlich, das kenne ich mein Kind oder das könnte ich auch. Oder jeder weiß plötzlich super Bescheid, welcher Zug, was man besser hätte machen können, wen man besser eingesetzt hätte und so weiter. Dass da eigentlich auch eine große Verbindung herrscht zwischen Kunst und Fußball und Sport?
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Eigentlich, ja, das ist wirklich so. Also jeder glaubt zu wissen, was ist Kunst. Jeder ist der beste Trainer aller Trainer, das ist so. Ja,
die Besserwisser, wie man ja die Kritiker.
In einem Land von 6 Millionen Einwohnern 5 Millionen Fußballtrainer.
8.
Oder 8.
Uli, 8.
Ja, ich
hab's gleich gewusst. Was können eigentlich beide Seiten gegen diesen gegenseitigen Geldneid tun?
Gibt es den?
Ja, ich glaube schon, nicht? Weil sagt, beim Fußball gibt es zum Beispiel in den Unterklassen, heißt es immer, Geld verdirbt den Charakter, die verdienen in der zweiten Klasse bereits viel zu viel, die Spieler. Andererseits heißt es, ja, was ihren Kulturbauten steckt, da geht vielleicht weniger in die Künstler und der Charakter bleibt gefestigt.
Ja, den gibt es eindeutig. Ja. Das ist eine permanente Diskussion, wirklich. Also in Österreich ausgeprägter, behaupte ich jetzt, aber auch in anderen Ländern. Also dieses gegenseitige Aufrechnen. Und da das sicher in den nächsten Jahren nicht einfacher wird, aufgrund der momentanen schwierigen ökonomischen Situation, die wahrscheinlich eine Zeit lang so bleiben wird, das heißt, wo sowohl die öffentlichen Gelder als auch die Sponsoren, es wird schwieriger sein, ja, umso mehr besteht Gefahr, sozusagen, dass da die Atmosphäre vergiftet wird, wie sie ja schon einige Mal versucht wird. Und ich glaube eben, dass, ich meine, auch solche Veranstaltungen und so, also ich bin wirklich überzeugt, man müsste Allianzen schmieden. Ja, man müsste erst einmal Bewusstsein davon schaffen, dass das keine Gegensätze sind, sondern dass es mehr Gemeinsamkeiten gibt, dass wir glauben. Nicht nur bei uns beiden vielleicht, sondern auch beim Breiteren, auch bei Fans, auch bei Sponsoren. Und das wäre ja dann lustig. Nicht? Wie würden die Sponsoren reagieren, wenn plötzlich so eine Allianz auf einen Sponsor zukäme? Und die Allianz würde sagen, lieber Sponsor, wir machen jetzt eine gemeinsame Aktion, was immer jetzt, und mach was mit Fußball und Kunst.
Wir probieren das gerade. Das gibt mir die Gelegenheit, das zwischendurch einzuwerfen. Ein Projekt bei Linz 09 ist ja das Jugendfußballturnier Yes 09, was am Pfingstfest 2009 stattfindet, wo Jungen und Mädchen Fußballmannschaften aus den Kulturhauptstädten Europas eingeladen sind und in einem speziellen Turnier gegeneinander spielen. Karten gibt es noch nicht, aber der Projektleiter sitzt da ganz hinten, der kann Ihnen das vielleicht sagen. Also spielen dann Jugendmannschaften aus Liverpool gegen Linz und aus Vilnius gegen Marseille und aus besondere Mannschaft haben wir dann noch aus Tel Aviv eingeladen, weil die nächstes Jahr 100-jährigen Geburtstag haben. Das ist eine israelisch-palästinensische Jugendmannschaft, die so als Projekt zusammenarbeitet. Und da gehen wir auch an Sponsoren ran und sagen, Fußball und Kulturhauptstadt haben durchaus was gemeinsam. Und Herr Bastitsch hat sich bereit erklärt, wenn er denn noch in Linz ist, das ist dann auch nochmal ein Thema, Schirmherrschaft in dieses Projekt zu übernehmen. Und Willy Lemke, der UNO-Beauftragte für Sport und Entwicklung, kommt zum Anpfiff nach Linz. Also da sehen Sie, wir überzeugen auch gerade Sponsoren davon, dass das gemeinsame Projekt von Kunst und Fußball da funktionieren kann. Oder Kultur und Fußball, sagen wir mal besser.
Jetzt muss ich kurz noch.
Sonst gibt es dann Bernhard.
Nein, ich weiß schon wieder. Ungefähr kriege ich es. Es geht um für mich um Luxus. Also ganz am Anfang haben Sie gesagt, Herr Kanonier, dass sozusagen eine Gemeinsamkeit auch dieses eigentliche Sinnlosigkeit ist, unter Anführungszeichen. Ne? Und das wäre jetzt die Ebene dahinter, hinter der, dass man sozusagen auf der schaffenden, machenden Ebene Sponsoring und so, also nicht gegeneinander, sondern gemeinsam probiert. Und die Ebene dahinter ist sozusagen, dass die Gesellschaft sich dessen Luxus gönnt, und dann es auch wertschätzt und damit auch sozusagen automatisch Werte reinfließen. Und das geht auch immer, das ist auch das Gleiche, was wir heute gehabt haben mit dieser Bildung und diesem Freiraum. Also zu erkennen, also die Cleverness als Gesellschaft zu erkennen, dass das sozusagen diese Freiräume viel zurückbringen, das ist eigentlich der Schlüssel darunter. Das
war, die Nachhaltigkeit, genau.
Ja, wäre ein nachhaltiger Gedanke in der politischen, im politischen Vorgehen.
Ja, mich würde eben noch vom Ivo Vastić jetzt interessieren, was er glaubt, was man gegen den gegenseitigen Geldneid machen könnte. Und zweitens muss ich da sofort einhaken, Ivo wird die Schirmherrschaft übernehmen, wenn er denn noch in Linz ist. Was wissen wir denn da noch nicht?
Naja, das ist ja das, was man im Fußball auch nie planen kann. Das ist aus meiner Erfahrung bis jetzt, durch das mein, wisst man ja schon, in welchem Alter bin ich. Aber eigentlich planen kann ich wirklich nicht, weil damals haben wir als Familie auch nie geplant, weg von Graz zu gehen. Sage ich mal, so viel zum Thema Planung. Und inzwischen war ich in Japan, in Wien, bin ich jetzt 4 Jahre in Linz, was ich mir nie gedacht habe, aber hat sich passiert. Und dann ich bin froh und ich genieße das wirklich. Aber weil so langfristige Pläne kann ich nicht zusagen, weil weiß ich wirklich nicht, wie das alles laufen wird. Aber im Fall, dass ich da bin, das mache ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne. Und ich glaube, dass auch die solche Aktionen, die bringen sicher näher die Kultur und Fußball. Und was viele jetzt über Geld diskutieren, ich sage einen, egal jetzt wie viel Geld wird gegeben in Fußball oder wie viel ich Zeit investiert habe in Fußball, ich wäre, wenn ich nicht Profifußballer gewesen wäre, ich wäre auch weiterhin Fußball spielen, und wenn das auch weniger Geld ist, ich wäre auch weiter Fußball spielen, und das war eigentlich in mir und ich könnte doch nicht wegkommen, sage ich, das ist, dass er jetzt so Situation ist, in dieser Zeit, wo ich gerade Fußball gespielt habe, dass er das auch in einige Phase explodiert hat, was Geld betrifft und die Spielergehälter, das ist jetzt, ich glaube, Zufall, weil ich glaube, die Generationen nachher werden vielleicht sicher noch viel, viel mehr verdienen, kommt immer drauf, wie sie das auch weiter entwickelt. Aber
macht Ihnen das, also ich habe neulich mal gelesen, jetzt durch diese bevorstehende Weltfinanzkrise oder die existierende bereits, kommen solche Vereine wie Chelsea und so weiter ins Schleudern, weil die ja unglaubliche Aktiengeschäfte auch gemacht haben. Und da ist Bayern München ein kleiner Floh wohl dagegen, also wie die italienischen, spanischen und englischen Vereine da. Das durchblickt ja wahrscheinlich ein Fußballspieler genauso wenig wie ein normaler Fußballfan oder Zeitungsleser. Also ich verstehe jedenfalls diese Zusammenhänge schon längst nicht mehr. Ist das etwas, was ein Fußballsport aus deiner, ihrer Sicht auch gefährden kann? Als sozusagen, wo es einmal vielleicht geht wie mit den Banken, dass man eher misstrauisch wird?
Also ich glaube es nicht. Ja? Also ich glaube es nicht. Also die Mehrheit der Top haben ihre Spekulationen gemacht, ist klar. Chelsea ist ein gutes Beispiel, aber die mehr Clubs also sind nicht existenziell und auch nicht auf dem Spitzenlevel betroffen davon. Und ich bin mir einfach sicher, dass Fußball, so wie auch Kunst,
überlebt,
ja, weil es ein Lebensbedürfnis ist, weil in einer gewissen Weise einfach ein Lebensbedürfnis ist. Ne? Ich wollte nur einen Satz noch zur Planbarkeit sagen, also spätestens 2020 musst du wieder in Linz sein, weil da wird bei Blau-Weiß ein Mittelstürmerposten sein.
Was wird falsch?
Mittelstürmerposten.
Ah, ja.
Ich habe auch noch eine Frage. Also zum einen steht es gerade 0:0 im Spiel Österreich-Schweden. Meine SMS-Korrespondenz hat mich endlich.
Genau. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar fallen mir immer bei Fußball und Kunst so plakative Begriffe ein wie Ballkünstler, der Kunstrasen vielleicht nicht ganz so passend, oder auch ein Genie oder ein malerisches Tor, wo sich der Fußball den Begriffen oder Begriffen der Kunst bedient. Gibt es denn auch, also inspiriert der Fußball auch die Kunst?
Natürlich.
Er kann
also, ja, klar. Also,
Sturm und Drang.
Ich könnte jetzt viel aufzählen, Beispiele. Ja, also wirklich. Die Kunstgeschichte, seit der Fußball eine gewisse Popularität hat, also spätestens seit Beginn eigentlich, 20. Jahrhundert, bis eben herauf zu Beuys und Lüppertz und so weiter, gibt es immer wieder die Verbindung zum Sport, also in unterschiedlichen Zugangsweisen natürlich. Einmal ist es die Dynamik des Spiels, einmal ist es die Faszination von individueller Brillanz, wie immer auch, ja. Aber es gibt eine Beeinflussung.
Das ist und was sich auch sprachlich Frage, manifestiert.
Was sich sprachlich nicht so manifestiert. Ja. Das ist klar, wie umgekehrt. Ja. Also, aber ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, der Begriff Ballkünstler. Oder das war ein genialer Zug. Mhm. Weil da steckt eben was dahinter, was eben beiden gemein ist, bis zu einem gewissen Grad. Das ist ja genau der Punkt, den ich mir auswähle. Und deswegen ist das kein Zufall, diese sprachliche Affinität, die es da auch gibt.
Hier gibt es noch eine Frage. Dann mache ich eine kleine Zwischenbilanz und wir schalten langsam um auf Schweden und Niederlande.
Ich gebe Ihnen mal das Mikro.
Also, ich habe mal vor Jahren berechnet, wie man ein Tor schießen muss. Das heißt, nach 8 Seiten Berechnung mit dem richtigen Drehimpuls ist dann der Ball tatsächlich im Tor gelandet. Jetzt meine Frage an Sie, rechnet man als Fußballspieler auch, denken Sie noch nach über Innenriss, Vollriss, Außenriss?
Als Stürmer muss man auf jeden Fall. Nicht jetzt, ich sage, das habe ich natürlich gemacht, und das ist ja aber natürlich ist eine schwere Aufgabe, weil in diese Dynamik, in diese Geschwindigkeit da zu sehen, noch wo der Tormann ist, wo der Verteidiger ist, natürlich, wenn man auf das, ob man kommt immer drauf, ob man auf der Seite kommt, ob man frontal zum Tormann kommt oder auf andere Seite kommt und sagen wir recht Fuß, dann ist natürlich, wenn der Tormann steht auf der ersten Stange, versucht man dann mit Außenriss, dass der Ball zum Tor geht. Aber das sind alle Sachen, was man sehr, sehr viel üben muss. Dann haben wir wieder Platz, kommt immer drauf, Isa, kommt auf den Ball auch, und das ist ja jeder Ball läuft auch anders. Und das ist ja immer, na, so genau. Viel jetzt blöd klingt, ist er so. Und wir sind in Österreich, fast jeder Verein spielt mit anderen Ball, und Woche zu Woche wir spielen mit anderen Bälle. Das ist,
das spielt eine Rolle?
Natürlich, das spielt eine Rolle. Das, ich glaube, auch wie bei Künstler oder wie bei wenn er sich gewöhnt an ein Instrument und natürlich. Dann wechselt er jede Woche ein anderes Instrument, wo einer andere eingestellt hat. Ja. Ich glaube, das hat er sicher auch Probleme. Aber das ist, ich habe mich damit auch beschäftigt, und das wünscht mich, dass ich auch. Aber das kann man auch nicht immer machen. Das muss man auch wissen, wann man das machen, wann man Zeit dafür haben, wann nicht. Zwischendurch muss man Auge zu, Druck zu machen und drücken, und geht da trotzdem rein. Ja. Das ist, auf andere Seite trifft man irgendwann wirklich so, wie man wünscht, und dann ist der Tormann wieder da. Aber das ist eine gute Bemerkung, sieht man, dass ich auch über Fußball sehr viele Gedanken machen. Nicht nur über Maradona. Obwohl, muss man wirklich sagen, dass Maradona ein richtiger Fußballkünstler war. Weil wenn man nur seine Aufwärmen beobachtet hat, ich habe einmal die Gelegenheit gehabt, ein Video zu sehen über sein Aufwärmen. Das ist ja unglaublich. Das ist ja nur Spiel.
Was war das Besondere?
Nur Spiel mit Ball, das ist alles in einem Rhythmus, in Tanz. Mhm. Und das war wirklich Kunst pur. Der spielt mit der Ball, macht er mit der Ball, was er will. Und natürlich, wenn er dann kommt, Spiel.
Kein Wunder, dass ihm die Hand Gottes dann auch irgendwann mal.
Ja.
meine Damen und Herren, bleiben Sie noch ein bisschen hier. Wir können das fortsetzen und plaudern an der Bar. Und Herr Wastitsch bleibt hier, Reinhard Kann und wir können uns Schweden gegen Österreich noch ein bisschen anschauen und hoffentlich fällt ein Tor. Ich wünsche Ihnen vor allem in dieser Spielzeit, in der nächsten Hälfte der Spielzeit, alles Gute, dass Sie gesund bleiben. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man ganz nach vorne stellen soll, dass sie viele Tore schießen, den Last nach vorne bringen. Ich wünsche mir, dass Werder Bremen nach vorne wiederkommt und würde mich sehr freuen, wenn Sie beim Linzfest und bei Yes 09 in Linz sind und auch lange in Linz bleiben. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen und als kleine Aufmerksamkeit und Präsent haben wir Ihnen Linz 09 Produkte zusammengestellt.
Oh, danke schön.
Die ist bei uns auch im Infocenter gibt. Ich weiß nicht, ob Sie den Schnaps selber trinken wollen.
Das ist gut, ich sehe kein Bier drin.
Aber ansonsten es ist auch Ihre Frau und Ihre Tochter, Ihre Kinder, glaube ich, was dabei. Die bunten Handschuhe und so weiter. Und bedanke mich sehr herzlich.
Meine Frau sucht dir was aus.
Bedanke mich sehr herzlich.